wir wollen die politisch korrekte öffentlich-rechtliche Lesart heute Abend ein wenig ausdifferenzieren und versuchen, den mehrfach zitierten Nebel etwas zu lichten, Hintergründe zu beleuchten, unsere Expertin und unsere beiden Experten nach persönlichen Eindrücken fragen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu Kontrapunkt, Dialog der Kulturen, live auf Bayern 4 Klassik. In Kooperation mit der Zentrale des Goethe-Instituts in München und der Neuen Musikzeitung Regensburg. Die heutige Sendung fahren wir aus dem Goethe-Forum in der Dachauer Straße. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu ganz herzlich Frank Kämpfer
und Theo Geißler. Mit als Partner im Boot das Goethe-Institut in Algerien. Unser Abend hier in München steht unter dem Motto zwischen Orient und Okzident, algerische Perspektiven. Wir fragen vor allem nach der algerischen Jugend, die heute in diesem Land die größte Bevölkerungsgruppe darstellt. Wir fragen nach ihrer Musik, nach Potenzialen von Bildung, Kunst und Kultur. Algerien, welche gesicherten Angaben gibt es? Frank Kämpfer hat einige zusammengestellt.
Das zweitgrößte Land Afrikas ist von der Fläche her etwa 8-mal so groß wie Deutschland und zu 85% von Wüste, von der Sahara bedeckt. 95% der etwa 33 Millionen Inlands-Algerier leben im schmalen Küstenstreifen. Algerien verfügt über bedeutende Öl- und Gasvorkommen und wird von der europäischen Politik als Partner umworben. Im 3. Jahrhundert fasste hier das Christentum Fuß. Im 7. Jahrhundert kamen die Araber, später die Berber, Spanier, Osmanen, 1830 die Franzosen. 1947 waren alle Algerier juristisch französische Staatsbürger. 1954 bis 1962 tobte der Unabhängigkeitskrieg. Nicolas Sarkozy formulierte als erster französischer Staatspräsident im vergangenen Jahr, dass dieser Krieg ungerecht und brutal war. Nach algerischen Quellen starben ca. 1,5 Millionen darin. Politisch selbstständig geworden, orientierte Algerien sich anfangs staatssozialistisch. Der wirtschaftliche Niedergang führte später zum Aufschwung des Islamismus. 1991-92 drohte ein Wahlsieg der islamistischen Heilsfront. Dem Abbruch der Wahlen folgte ein Guerillakrieg zwischen Islamisten und dem algerischen Militär. Dieser Konflikt, in dem ca. 120.000 Algerier starben, prägte die 90er Jahre. Präsident Abdelaziz Bouteflika, erstmals 1999 gewählt, nimmt für sich in Anspruch, die Lage befriedet zu haben. In Algerien gelten heute französisches und islamisches Recht nebeneinander. Staatsreligion ist der sunnitische Islam, offizielle Amtssprache ist Arabisch. Laut der Verfassung von 1996 ist Algerien eine Präsidialrepublik. Alle 5 Jahre wird neu gewählt.
Bouteflika und seinen Clan. Der 72-jährige Präsident hatte eigens die Verfassung ändern lassen, um zum 3. Mal zu kandidieren. Die Europäische Union will einen guten Draht zu Algerien und ist froh, dass ein entschiedener Gegner der Islamisten an der Macht bleibt. Ein Gottesstaat als Mittelmeernachbar, der noch dazu große Öl- und Erdgasreserven verwaltet, das ist für die meisten Europäer ein Albtraum. Die Opposition in Algerien reibt sich verwundert die Augen. Von einem Wahlsieg Bouteflikas könne gar keine Rede sein, denn diese Wahl sei gar keine gewesen. 90% der Stimmen für einen Kandidaten, das gäbe es in der modernen Welt nirgendwo mehr, schimpft Karim Tabou von der sozialistischen Partei FFS. So ähnlich denkt auch Louisa Hanoun von der Arbeiterpartei, die einzige Frau unter den Mitbewerbern. Mit 4% der Stimmen rangiert sie weit hinter Bouteflika. Wie viele andere kann sie nicht glauben, dass wirklich 75% der Wähler abgestimmt haben. Algerien wird für sie zur Bananenrepublik. Wir haben kilometerweise Beschwerden über Wahlbetrug erhalten. Die kamen alle per Fax. Und wir haben alle Unregelmäßigkeiten des Wahltags dem Innenministerium gemeldet. Wir können so nicht mehr weitermachen. Es muss etwas geschehen im Land. Die Leute müssen aufwachen und etwas unternehmen. Die wirkliche Macht hat ohnehin die Nebelwolke, wie die Algerier sagen, ein undurchschaubares Geflecht von Cliquen aus Militär und Geheimdiensten, das nur zum Schein zivile Präsidenten wählen lässt. In Algerien hat die Armee die Macht nie wirklich abgegeben, seit 1962, seit dem Ende des Unabhängigkeitskriegs gegen Frankreich. Und dieser Machtanspruch ist immer stärker geworden, seit der Bürgerkrieg gegen die Islamisten in den 90er Jahren Hunderttausende Tote gefordert hat. Bouteflika steht vor großen Herausforderungen und eine Karikatur der algerischen Zeitung El Watan bringt sie auf den Punkt. Der Präsident sitzt auf einem Thron, der gespickt ist mit Dynamitstangen. Darauf stehen Begriffe wie Arbeitslosigkeit, Justiz, Korruption oder Islamismus. Funken, die das Pulverfass Algerien zur Explosion bringen können. Auch deshalb will der Präsident seine Versöhnungspolitik mit den radikalen Islamisten fortsetzen, Milliarden von Euro aus dem Ölgeschäft in die Infrastruktur des Landes investieren. Doch der Reichtum des Rohstoffgiganten Algerien kommt der Bevölkerung bislang kaum zugute. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Jugend träumt von einer besseren Zukunft in Europa. Hinter vorgehaltener Hand sprechen manche davon, das Land begehe mit dieser Wahl gerade politischen Selbstmord. Algerien werde um seine Zukunft betrogen. Doch Bouteflika bleibt. Und die wahre Macht, die bleibt ohnehin bei der Nebelwolke.
Soweit ARD-Korrespondent Alexander Göbel mit Eindrücken zur Lage nach der algerischen Präsidentschaftswahl vor einigen Tagen. Sie merken, unser erstes Themenspektrum soll sich um die politische Wahrnehmung kümmern. Ich begrüße unsere drei Gesprächspartner hier auf dem Podium. Ausnahmsweise sei zuerst der Herr in der Mitte genannt. Er ist Jahrgang 1967, stammt aus Köln, hat Islamwissenschaften, Germanistik und Philosophie studiert und sich die islamische Welt vorher auf sehr persönliche Art und Weise auch durch Reisen erschlossen. Seit 2001 ist er Chefredakteur der Zeitschrift Fikrun Wafan. Ich glaube, das stimmt so. Die gibt übrigens das Goethe-Institut heraus und er engagiert sich für Dialoge zwischen westlichen und islamisch geprägten Kulturen, kann man sagen. Guten Abend, Stefan Weidner.
Guten Abend.
Vielleicht ganz aktuellen Kommentar zur Präsidentenwahl. Wie sehen Sie das, dass Bouteflika jetzt ein drittes Mal dran ist?
Ja, das ist so eine Abwägung zwischen Demokratie und Stabilität, die unserer Außenpolitik ja immer sehr schwer fällt. Meistens entscheiden wir uns für die Stabilität. Die große Frage, also es war die Rede von der fragwürdigen Wahlbeteiligung und den fragwürdigen 90% für Bouteflika. Das Hauptproblem war ein anderes, dass er überhaupt ein drittes Mal kandidiert hat, denn laut Verfassung hätte er eigentlich nur zweimal kandidieren dürfen. Und dann hat man extra wegen ihm die Verfassung geändert. Das haben natürlich die Parlamentarier gemacht. Und da liegt der Kern des Problems. Also man hat die Algerier im Grunde wieder nicht frei wählen lassen.
Vielleicht ein kurzer Blick noch zurück. Mit Frankreich hat ja eine große, sehr große europäische Kulturnation sich sehr lange um Algerien gekümmert, könnte man sagen. War das jetzt reine Ausbeutung oder gab es da auch ein bisschen Anleitung zum Selbstständigsein?
Nein. Also natürlich haben die Franzosen das so dargestellt, als würden sie jetzt eine große Nachhilfe in puncto Zivilisation den Algeriern angedeihen lassen. De facto war davon nichts der Fall. Als die Franzosen abgezogen sind, Anfang der 60er Jahre, hatte Algerien, glaube ich, eine ganze Handvoll Ingenieure. Sie können sich vorstellen, wie es ist, ein solches Land, was achtmal so groß wie die Bundesrepublik, aufzubauen, wenn sie vielleicht ein halbes Dutzend Ingenieure in diesem Land haben.
Herr Weidner, ganz andere Frage. Was fasziniert, was interessiert Sie an der islamischen Welt? Was findet sich dort aus Ihrer Sicht Bereicherndes, was es in unserer Welt nicht so gibt?
Ja, die Standardfrage. Es ist ganz schwierig. Also es ist
ja, damit nein, muss man anfangen.
Es ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich frage mich immer wieder, wie soll ich sie eigentlich richtig beantworten? Ich glaube, was mich daran interessiert, ist erstmal, dass wir es zwar einerseits mit einer kulturell, historisch und sogar mittlerweile geografisch relativ nahen Weltreligion zu tun haben, Region zu tun haben, die aber gleichwohl uns ein völlig anderes Lebensgefühl vermittelt. Also die arabisch-islamische Welt ist das nächste völlig andere von uns aus gesehen. Ja, wenn wir unseren Kulturraum verlassen, ist das nächste völlig andere die islamische Welt. Sie ist trotzdem historisch und so weiter kulturell sehr nah. Und wir können im Austausch oder im Abgleich mit der islamischen Welt lernen wir nicht zuletzt sehr viel über uns selber und unsere eigenen Beschränkungen. Abgesehen davon, dass natürlich die Auseinandersetzung mit der islamischen Welt und auch die Begegnung, auch die politische Annäherung das Thema der näheren Zukunft ist. China ist zwar prominenter, aber so weit weg, dass wir uns damit eigentlich nicht, und so anders auch, dass wir uns damit gar nicht auseinandersetzen müssen. Die islamische Welt ist mentalitätsartig so nah, dass wir uns immer aufgerufen fühlen, etwas dazu zu sagen.
Der nächste Gast ist gebürtiger Algerier. Er ist Allround-Musiker, war im Algier der 80er Jahre einer der ersten, die orientalische Musik mit westlichen Elementen vermischten. 1991 verließ er das Land, wahrscheinlich, nehme ich an, vor dem sich abzeichnenden Bürgerkrieg. Seit 1994 lebt er in Berlin, wo er zur Weltmusikszene gehört und mit anderen namhaften Leuten regelmäßig auftritt und durch die Welt tourt. Guten Abend, Momo Gender.
Salam alaikum, algerisch gesagt.
Wie Guten hat Abend. Das Leben und Arbeiten in Deutschland, also in Mitteleuropa, Ihren Blick auf Algerien verändert?
Lassen Sie mich mit einem Satz anfangen. Als der Bitte. Koran offenbart wurde, war das erste Wort ein Befehl dem Menschen gegenüber, und zwar das Wort Lies. Ich habe einen sehr großen Respekt vor diesem Anfang, vor dieser Botschaft. Und zwar in Algerien oder in islamischen Ländern betrachtet man die Wichtigkeit dieses ersten Satzes leider nicht mehr so wie früher halt. Ne? Und in Algerien würde ich sagen, das, was mir gefehlt hat, um Algerien kennenzulernen, um überhaupt an meine Kultur ranzukommen, ist der Schlüssel dafür. Und der Schlüssel dafür ist leider Gottes manchmal auch die Sprache. Wir leiden in Algerien unter dem Aspekt, dass wir sehr viel und öfters kolonisiert wurden, dass wir immer noch auf der Suche nach einer Identität sind in Algerien. Wir wissen nicht, ob wir Berber sind, wie die Geschichte von uns sagt, oder römisch kolonisiertes Volk mit griechischem Hintergrund. Wir wissen auch nicht, ob wir Franzosen sind, ob wir Araber sind. Das bestreitet meine Mutter persönlich zum Beispiel. Sie ist immer sauer, wenn man sagt, ihr Araber. Sie ist Berber. Ne? Und da ist leider so ein Mischmasch entstanden, der uns ein bisschen daran hindert, uns in eine Sprache zu vertiefen und dann Zugang zu Kultur, zu Informationen zu bekommen. Es ist tatsächlich ein Segen für mich, irgendwann mich mit der deutschen Kultur auseinandergesetzt zu haben, die Sprache gelernt zu haben und dann Zugang zu ganz vielen anderen Sachen, die ich früher, natürlich als junger Mensch, lebt man auch sein Leben anders als ein Erwachsener, den ich heute geworden bin in Deutschland. Und man hat einfach andere Interessen. Und ein Glück, dass ich, als ich der Mann geworden bin, der diese Art von Interessen hatte, dass ich einigermaßen der deutschen Sprache mächtig geworden bin und gleich damit auch einfach den Schlüssel zu manchen Sachen, die ich früher vielleicht gar nicht so hätte verstehen können wie heute. Und das ist für mich das, was sehr viel sich verändert hat für mich. Einfach mich mit einer Sprache zu identifizieren.
Okay. Momo Gender, Sie haben sich einen großen kulturellen Hintergrund aufgebaut hier in der Bundesrepublik und Sie haben viel Erfolg mit Ihrer Musik. Eigentlich wären Sie doch in Algerien am allerbesten aufgehoben, könnten sich da mitteilen und vermitteln. Haben Sie vor, dorthin zurückzugehen und zu wirken?
Ich habe die Sprache.
Möchten Sie? Frage nicht. Wäre es nicht sehr sinnvoll, dass Sie mit Ihrem großen Erfahrungsschatz nach Algerien zurückgingen und all Ihre Kenntnisse und auch das breite musikalische Spektrum, das Sie haben, wieder ins Land zurückzubringen?
Ich habe das in Anfang der 80er, so wie der Herr Kämpfer das vorher erwähnt hat, am Anfang meiner Karriere schon angedeutet, dass ich immer halt so meine Hand gereicht habe dem Okzident und versucht habe, die orientalische Musik ein bisschen mit westlichen Klängen zu vermählen. Das tue ich heutzutage in Deutschland ganz umgekehrt, und zwar versuche ich Songs auf Deutsch zu singen, die mit einem orientalischen Hintergrund ein bisschen angehaucht sind. In Algerien bin ich immer noch in meiner Karriere als Sänger tätig und tue immer noch für mein Publikum dort was. Ich bringe regelmäßig ein Album dort. Betrachte aber meine Rolle als orientalischer Musiker in Europa heutzutage viel wichtiger in Deutschland als in Algerien. Das heißt,
also Sie sind ein Botschafter Ihres Landes hier in diesem Bereich. Lassen wir das erstmal so stehen, denn es gibt nachher noch ein Musikgespräch, wo das sicher vertieft werden kann. Unser dritter Gast ist eine junge Frau. Sie stammt aus Heidelberg. Sie studiert in Frankfurt Sozialwissenschaften, in Bordeaux und Stuttgart Politologie, Umweltpolitik und Soziologie. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am GIGA-Institut für Nahoststudien in Hamburg. Sie hat promoviert am Institut für Entwicklung und Frieden in Duisburg und forscht auch über die algerische Wirtschaft. Guten Abend, Miriam Schabafrus.
Dankeschön.
Sie waren vor einem Jahr, längere Zeit, 5 oder 6 Wochen in Algerien. Ist das Land in einem kippeligen Zustand Ihrer Meinung nach? Sie haben das in der Zeitschrift Zenit ja doch recht dramatisch so beschrieben.
Ja, ein kippeliger Zustand will ich vielleicht nicht sagen, aber es ist ein kritischer Zustand, in dem die Gesellschaft sich befindet, weil gerade die Jugend, über die wir heute Abend auch sprechen werden, sehr oft keine Perspektive für ihr eigenes Leben in dem Land sieht und viele versuchen, das Land zu verlassen. Und das zeigt, dass da eine ganz tiefe Krise ist. Und es ist jetzt die Frage, ob jetzt die neue alte Regierung irgendwas daran ändern wird.
Die Jugend, Sie haben es angesprochen, will das Land verlassen, stellt aber ja gerade auch die größte Bevölkerungsgruppe. Wenn die Jugend ein Land verlässt, dann liegt ja immer die Vermutung nahe, es gibt keine Arbeit, es gibt keine vernünftigen Aufstiegsausbildungsmöglichkeiten und es gibt keine Verwurzelung mehr im Land. Ist da was dran?
Ja, an allen drei Punkten ist sehr viel dran. Wie Herr Momodjender vorhin gesagt hat, ist ein Identitätsproblem dort festzustellen. Viele junge Algerier oder auch die älteren Generationen zum Teil können sich nicht mehr mit ihrer Geschichte identifizieren. Es hat mehrere Brüche gegeben, unter anderem die Erfahrung der Kolonialisierung, aber auch der Bürgerkrieg, der erfahren wurde, Terrorismus und eine richtige tiefe Spaltung in der Gesellschaft, die wirklich ein großes Identitätsproblem für viele darstellt. Aber auf der anderen Seite sind natürlich wirtschaftliche Probleme oft das Unmittelbarere, womit man zu kämpfen hat. Eine geringe Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. Von den jungen Leuten sind 70% ungefähr nach inoffiziellen Zahlen arbeitslos. Offizielle Zahlen liegen bei 40.
Mauersteher immer noch.
Genau, diese Hidis oder Mauersteher, die gibt es ganz viel auch noch. Also sehr viel Unbeweglichkeit, weil man einfach nicht weiß, was man tun soll in seiner Zeit. Und es ist sehr viel Frustration und Resignation dabei.
Stichwort Identität oder besser fehlende Identität. Als was betrachten wir Algerien denn heute eigentlich? Frage an Sie alle drei. Als ehemalige französische Kolonie, als islamisches Land, als afrikanisches Land?
Oder als arabisches Land?
Oder als arabisches Land, ja.
Herr Weidner.
Ja, da kämpfen die Algerier selber drum. Und das spiegelt sich, dieser Kampf, bitte? Ja, dieser Kampf spiegelt sich in der Sprachenpolitik. Wir haben im Grunde ein dreisprachiges Land. Wir haben Berber, wir haben Arabisch, Arabophone und Frankophone. Und das geht teilweise so weit, dass, also zum Beispiel das wird dann ein großes Bildungsproblem, denn Sie müssen sich fragen, wenn Sie drei Sprachen haben, die eine geht nach Europa, das Französische natürlich, und damit ist vernetzt mehr mit dem Westen und damit auch wissenschaftlich, etwa akademisch, was Ausbildungs- und Chancenperspektiven wirtschaftlich und so weiter betrifft, dann haben Sie eine Sprache, die orientiert ist hin zur arabischen Welt und damit zum Islam, ja, und damit großenteils auch zum islamischen Fundamentalismus, obwohl es viele säkular gebildete Araber gibt, die Sozialisten. Genau. Und die Berber stehen so ein bisschen zwischen den beiden. Sie müssen sich entscheiden, weil das Berberische zwar mittlerweile zu einer Schriftsprache entwickelt wurde, aber eben doch im Grunde zur Artikulation brauchen diese Leute entweder Französisch oder Arabisch.
Hat es mit der Geografie zu tun, mit der Geschichte, mit der Gegenwart, mit der Unzufriedenheit?
Geschichte ist ein sehr interessantes Stichpunkt weil ich habe mich in den letzten Monaten intensiv mit der Geschichte des Christentums und Europa beschäftigt und musste am Ende leider feststellen, also es mag vielleicht negativ klingen, aber bitte nicht negativ interpretieren, sondern das ist wirklich einfach ein Aufruf zu Wahrnehmung eines wichtigen Punktes. Und zwar durch die jahrelange Unterdrückung der römisch-katholischen Kirche in Europa, die Inquisition, die irgendwann mal den Namen verändert hat in Kongregation der Glaubenslehre, dessen Großinquisitor Herr Ratzinger früher war, der heute Papst geworden ist.
Ja,
das wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Also durch diese ganz intensive, schwere Zeit in Europa, da haben die Europäer ein Gefühl von Frustration entwickelt, der sich über Jahre über die Persönlichkeit der Europäer entwickelt hat und geprägt hat. Und deswegen denke ich, dass dieser Frust irgendwann sich ein bisschen umgewandelt hat. Und deswegen denke ich, jetzt kommt's, tut mir leid, aber bitte nicht sauer sein. Ich glaube, das europäische Volk braucht eine große Gruppenpsychotherapie.
Okay, das war jetzt aber nicht die Antwort auf die Frage, Momo Gender. Bitte mal, wie schaut es
um
mit Algerien aus? Europa ist ja nicht unser Thema
zu verabschieden.
Das Spannende daran ist ja, dass das frühe Christentum in Algerien sehr präsent war. Ja, also Augustinus, einer der größten christlichen Denker, ist in Annaba, also das heutige Annaba, einer algerischen Stadt, hat dort seinen Bischofssitz gehabt. Und warum, wenn Sie fragen, ob das geografische oder so weiter Faktoren hat, dann liegt an geografischen Faktoren, denn Algerien ist ein Schnittpunkt zwischen Afrika, Europa, Mittelmeer. Das Mittelmeer war ja früher kein trennender Raum, sondern eine Brücke und eben der arabischen Eroberung. Das heißt, Sie haben das Afrikanische repräsentiert in den Berbern, Sie haben das Europäische repräsentiert am Mittelmeerraum, wie gesagt, Mittelmeer als Brücke und das Arabische, südliches Mittelmeer, die ganzen Eroberer. Und die Geschichte spiegelt sich in der Bevölkerungsstruktur und ist eben entsprechend komplex.
Die Frage ist aber eigentlich eine ganz andere. Was ist Algerien? Was ist algerisch? Gibt es eigentlich diese gemeinsame algerische Identität oder gibt es nur diese Einzelidentität, die wir jetzt irgendwie gerade hier referiert haben? Wie sehen Sie das, Frau Schaberfuß?
Ich habe einmal einen Komiker, der Mohammed Fellag, ist sehr berühmt in Algerien und auch in franco-vielen Milieu. So. Na, der hat in einer seiner Sketches eine sehr lustige Geschichte gestellt und meinte, wir sind ein Revolutionsvolk. Die Römer kamen, wir haben sie bekämpft. Die Osmanen kamen, beziehungsweise die Griechen kamen vor den Römern und wir haben sie bekämpft. Die Franzosen kamen, wir haben sie auch bekämpft. Die Araber kamen, die haben uns veräppelt. Die kamen ganz mit ganz anderen Absichten nach Algerien, die Araber. Und die haben sich irgendwie seitdem, ich glaube, das ist die Kultur, die sich bis heute besser durchgesetzt hat. Und deswegen betrachte ich jetzt kulturell betrachtet, ne, mit den ganzen Aspekten, worüber man sich jetzt geeinigt hat, was Kultur bedeutet.
Ja.
Ich würde Algerien mehr unter dem arabischen Land verkaufen. Ne? Und ich würde sagen, es ist sehr, sehr schade, dass ein arabisches Land, in Anführungsstrichen, sich schämt, mit der arabischen Kultur zu identifizieren. Denn es ist eine Tatsache, wenn man in Algerien lebt, man ist eine bessere Person, wenn man der französischen Kultur mächtig und Sprache mächtig ist. Man hat Zugang zu interessanten, also ich nehme mein Beispiel, man redet immer von sich selbst natürlich am besten. Ich habe Friedrich Nietzsche gelesen auf Französisch. Es gab keine arabische Übersetzungen von Friedrich Nietzsche. Das ist leider tatsächlich so. Und alles, was mit Arabisch in Verbindung gebracht wird, sind langweilige arabische Lehrer mit wie nennt man das? Kopfhaut, wie nennt man das?
Schleier? Nicht? Nein.
Nein. Pelliküle. Naja, das ist ein, es gibt so eine Art Kitsch, ne? Von einem Arabischlehrer, der eine arabische Zeitung hat und nur über langweilige Themen spricht. Und das ist leider ein Bild, was sich sehr geprägt hat bei den Algeriern. Dabei, wie hieß der nochmal? Karl der Große?
Ja, ich vielleicht sollte man nicht ganz so tief mehr in der Geschichte,
mächtig, oder?
Ist sicher, natürlich.
Er hat sogar besser Arabisch gesprochen als Deutsch.
Das war Friedrich der Zweite.
Okay. Ich möchte jetzt gerne Frau Schaberfuß.
Genau, jetzt springe ich mal ein und sage, dass das jetzt so ein bisschen die Sicht war, Sie sprechen jetzt über die Araber, aber Algerier selber sehen das jetzt vielleicht nicht alle so. Die einen identifizieren sich oder definieren sich als Araber, die anderen definieren sich als Berber und das... die werden nicht alle unbedingt so langweilig sehen. Wie vorhin auch in dem Film, da war eine junge Lehrerin, die sich wahrscheinlich als Araberin definieren würde und die war überhaupt nicht langweilig, die war sehr motivierend und sehr freundlich. Also man kann das nicht so pauschal sagen, auch wenn das ein Witz vielleicht war. Es gibt aber auf jeden Fall eine linguistische Spaltung, wie Sie es angesprochen haben, die sehr tief ist und die ein großes Problem darstellt, weil einerseits wirklich das Französische zum Teil in der gebildeten Schicht sehr wichtig ist, andererseits aber eine sehr rigide Arabisierungspolitik durchgezogen wurde. Das Bildungssystem wurde erst auf Arabisch umgestellt. Und das war eine große Schwierigkeit, die Brücke zu schlagen, dann überhaupt Lehrkräfte zu haben. Und in der Zeit ist einfach viel Zeit verloren gegangen fürs Bildungssystem. Und deswegen ist die Umstellung eher ein Problem, als dass es jetzt überhaupt auf Arabisch gelehrt wird. Weil es ist eine Bildungssprache. Man kann auf Arabisch sehr viel ausdrücken, sehr schöne Sachen sagen. Also man muss jetzt nicht unbedingt so unterscheiden, was jetzt besser oder schlechter ist oder wer langweiliger ist oder nicht.
So, das Verhältnis von Algerisch und Arabisch ist nicht hundertprozentig restlos, glaube ich, aufgeklärt. Wir machen an dieser Stelle trotzdem einen kleinen Break und begrüßen weitere Gäste auf der Bühne. Es sind Pianist Hans Lüdemann, Perkussionist Rani Krija, Schlagzeuger Daniel Schrötteler und unser Gesprächspartner Momo Gender, der als Musiker und Komponist jetzt auch auftritt. Zusammen ergeben die vier Herren die deutsch-arabische Formation Divan. Live bei Kontrapunkt spielen sie eine Komposition von Herrn Gender, Bia Dag Almur. Bitteschön.
شايفة تبكي عالقبور بيدق المور بيدق المور بالسيف الإنسان ينهزم وهمومه تنزود ثم انت اقتلها وسألتها فالحديث المشهور بيدق المور بيدق المور قلت لها عيدي قصايدك يا روبة الغياد قالت خيره مات لي خلاني مضبور بيدق المور انا بيدق المور من وعده ملاك ليس بره ضعت من التلهوات وانا اخويا زاد ونعرف ضيفاني صيبور بيا داق المور انا بيا داق المور بيا داق المور انا بيا داق المور بيا داق المور انا بيا داق المور كل بلاد وانا اخويا كان شاه ما كنت الهي يزيك من البكاء غادي خير غروار بيا داق المهمور أنا بيا داق المهمور بيا داق المهمور أنا بيا داق المهمور بيا داق المهمور أنا بيا داق
Das war die Formation Divan. Sänger Momo Gender war auch zugleich der Komponist und es war ja zweifellos unüberhörbar, dass wir hier arabische, wenn nicht sogar algerische Elemente in der Musik hatten. Ich will darüber jetzt gar nicht so ins Detail kommen mit Ihnen, lieber Momo Gender. Wir wollen trotzdem in ganz kurzer Zeit einen kurzen Lauf durch die algerische Musik des 20. Jahrhunderts machen. Weltweit denkt man zuerst an eine Musikrichtung, die sich mit dem kolonialen Algerien verbindet, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben im Ü-Wagen ein Musikbeispiel vorbereitet. Ich bitte, das einfach mal anzuspielen und Sie werden uns dann sicher kurz was dazu sagen können. Bitteschön. Soweit vielleicht. Also ich höre da eher Afrika als den Orient. Was ist denn das Momo Gender? Sie kennen das Stück bestimmt, die Aufnahme.
Das kommt aus Ostalgerien. Das ja. Ist so ein bisschen die Shawi-Gebiete. Und das ist ein super Musikstil. Ich mag das echt sehr gerne.
So, ich habe das auf einer Schallplatte oder CD gefunden, wo Rai draufsteht. Stars des Rai. Falsch.
Das ist, ich würde es mit sehr viel Fantasie auch Rai nennen können, aber es ist, kommt eher aus dem Osten Algerien und Rai ist immer also eher aus dem Westen halt, aus Oran und halt.
Okay, ich habe jetzt mal auf typischen Rai, glaube ich, verzichtet, weil wir da irgendwie das typische Instrumentarium und Männer singen haben. Ich wollte mal einfach so ein anderes Beispiel haben. Etwas, was. Also Rai war ja früher irgendwie die Musik, wo sich das algerische Lebensgefühl ausgedrückt hat in der
Blues.
Zeit.
Das war ja, das algerische genau. Blues.
Genau. Und das haben alle Leute gehört und auf Kassetten besessen und heute sitzen die größten Stars in Südfrankreich und die Musik, in der sich die, so behaupte ich jetzt mal als Nicht-Algerier, die Musik, in der sich die Jugend, die unzufriedene und rebellische und auswanderungsbereite Jugend ausdrückt, klingt anders und das zeigt das nächste Musikbeispiel.
Mhm.
سياد بيميل كارجانوس ما كون ديكتاتور الحاجة الأولى نديرها نحارب لا ديكتاتور أدريس الجاكيطة بعتو لي سيناتور ساهلين 75 ألف وحنا هما الفيتور جيلي بار بالون كيفلار 15 كارت ديكور كبير وبرا وفي الدار وبما يتنفسو بزاف نبعتهم في الغار واحد ما نسكنو بقالب من بالعرض بالله غالب الخدمة ضادي البلاد رايبة ولادي ما قراش عليها الطالب 26 سنة
ماضي عجبين رابح بريزيدون
Also algerischer Rap oder Hip-Hop, stimmt das? Würden Sie es auch so bezeichnen?
Es könnte irgendeine andere Band, die Hip-Hop-Experimente mit irgendeiner komischen Sprache sein. Ich finde, das ist, es gibt so eine Szene, die ist zwar nicht wahnsinnig groß in Algerien, die ist sehr, sehr auch Algier so rum konzentriert. Und das sind halt so diese jungen Leute, die auf 50 Cent und also diese ganze Hip-Hop-Szene, die identifizieren sich wahnsinnig damit und es steht jedem frei, sich mit irgendwas zu identifizieren, wenn es ihm Spaß macht. Denn ich denke nur, das hat weniger Identität. Und Ausdruck, so richtig zum Ausdruck, bringt es nicht so. Ich finde, das, was die Massen in Algerien hören und was sie wirklich berührt, das ist mehr so Rai.
Ja.
Na, aber zum Beispiel Chabhesni, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Den meisten Algeriern ist es schon ein Begriff.
Das ist ein Sänger, oder?
Das ist ein Sänger, der wirklich mit einer sehr einfachen Sprache und sehr, sehr einfachen Botschaften das Volk berührt hat. Und er wurde leider irgendwann auch das Opfer eines Attentats, witzigerweise in den dunklen Jahren in Algerien, und er ist verstorben. Das hat umso mehr seinen Mythos in Algerien verstärkt halt, ne? Klar. Ganz ehrlich, ich denke, Hip-Hop ist nicht so richtig das Angesagteste, wenn es um Ausdruck der Jugend
geht. Aber ist Hip-Hop politisch irgendwie in Algerien?
Wie bitte?
Ist Hip-Hop politische Musik im Moment oder wie?
Es ist nicht so wichtig. Es ist tatsächlich nicht ganz so wichtig.
Also wir sind ja auf der Suche nach der algerischen Identität, nennen wir es mal so. Und bei all dem, was ich mir zusammengelesen habe im Rahmen der Vorbereitung für diese Sendung, bin ich doch an zwei, drei Stellen gestoßen, wo Anfang der 90er und dann auch etwas später im Grunde genommen Hip-Hop-Musik der erste frühe Protest gegen bestehende politische Verhältnisse war. Das hat sich da artikuliert und auch massiv artikuliert, wurde auch von der Regierung ganz heftig bekämpft und angegriffen. Es gab Tote unter den Musikern. Frau Schaberfrutz, wie ist das heute oder wie wird das wahrgenommen unter den jungen Leuten? Gibt es da noch Heldenlegenden oder ist die Hip-Hop-Musik vielleicht immer noch Ausdruck eines Jugendprotestes in Algerien? Lässt sich da was feststellen?
Also so wie ich das erlebt habe, hört die Jugend durchaus auch Hip-Hop. Also gerade die Jungs hören schon ganz gerne Hip-Hop, zum Beispiel Le Micro Brise Silence und andere, ich kenne die ganzen Namen von den Gruppen nicht, aber es wird schon gehört.
Mit politischen Texten?
Und die haben auch politische Texte. Also gerade der Leadsänger von Le Micro Brise Silence hat...
Das waren die.
Genau, der hat richtig Ärger bekommen, weil er in einem Lied auch wirklich... Ja, kann man so interpretieren, wie ein Aufruf wegzugehen als Inhalt hat. Und dann wurde er zurechtgewiesen, hat wirklich Ärger bekommen. Und als Antwort hat aber die Regierung ein Lied auch machen lassen, auch ein bisschen im Hip-Hop-Stil. Es geht dann eher darum, das heißt, glaube ich, Bloody, ja, Bloody. Und das geht darum, dass ein Jugendlicher versucht, im Boot von der algerischen Küste wegzugehen und dann sieht er seine Freunde und überlegt sich nochmal anders und kehrt um. Also das ist dann die klare Botschaft, macht's doch nicht, und das war im Rahmen des Wahlkampfs.
Ja, wir haben uns ein bisschen umgetan, um zu gucken, wie steht's denn eigentlich um die Musikausbildung in Algerien, wie wird es transportiert, dass die Instrumente gelernt werden. Ich habe keine einzige Musikhochschule gefunden oder auch keinen Hinweis auf eine kontinuierliche Musikausbildung, aber das
L'Institut National de Musique.
Das ist eine französische Gründung.
Das ist
eine
Hochschule und da sind echt einige sehr gelungene Musiker aus dieser Ausbildung rausgekommen.
Ist das eine Gründung der Franzosen noch? Ne?
Ja, das ist ein Erbe der Kolonialzeit, sagen wir mal so.
Und wie ist die heute organisiert? Was kann man da lernen?
Die wird genauso gehandhabt, so wie die Politik bei uns in Algerien, so wie zu Kolonialzeiten halt, ne? Und was ich vermisse,
was heißt das?
Wie eine europäische geführte Musik.
Es wurde einfach eins zu eins übernommen. Aber was ich in Betracht beziehungsweise in Verbindung mit Identität, ich finde, es gibt so eine Art Selbstbewusstsein in Algerien, was sich so langsam entwickelt bei den jungen Menschen. Es gibt eine Wahnsinnsbewegung in der Jazzmusik. Musiker, die endlich gerafft haben, Bebop ist abgelutscht. Jazzmusik, ich kann wunderbar Saxophon spielen. Ich kann niemals einen zweiten Charlie Parker sein. Selbst wann, dann würde man immer einen Akzent hören in meiner Art, Saxophon zu spielen. Ich kann 2-3 Leben noch in Deutschland leben. Ich würde irgendwann immer eine Art Akzent von meiner Herkunft mit behalten. Und darauf werde ich schon also immer stolz sein. Und das ist genau der Punkt. Zurzeit, die Algerier versuchen und auch in Marokko und in anderen Ländern, in der Türkei, das ist wahnsinnig, was da irgendwie entsteht jetzt. Ich könnte Namen zum Beispiel aus der Türkei nennen wie Lacho Taifa. Das sind Musiker, die nach Amerika gegangen sind und haben in Berkeley studiert. Die haben wirklich amtliche Jazzlehrer gehabt und die kommen zurück zur Türkei, toben sich mit Jazz aus und irgendwann denken sie, ah, das ist aber nicht das Wahre. Irgendwann haben sie so ein bisschen Sehnsucht nach deren Ursprungskultursachen. Und da entsteht ein Projekt, so wie Safi Boutella oder so wie Karim Ziad zurzeit in Algerien oder Mokhtar Samba in Marokko. Das ist eine Art von Musik. Das ist zum Beispiel Gnawa Musik oder halt traditionelle Musik aus Nordafrika, die auf eine Jazzstruktur gehandhabt wird. Und das höre ich ehrlich gesagt wahnsinnig gerne. Das spricht mich als Nordafrikaner sehr an und als weltoffener Jazzmusiker, es ist einfach was Frisches, was Neues, was noch nie da war und ich bin so dankbar, dass es diese intelligenten jungen Menschen gibt, die sich in die Richtung anstrengen.
Naja, ich meine, ihr befruchtet ja im wahrsten Sinn des Wortes die ganze Pariser Jazzszene inzwischen und ich denke auch die Berliner Jazzszene und ist
Weltmusikszene,
durchaus,
ja.
Weltmusikszene ist dadurch wirklich gut und reichhaltig beeinflusst. Also im Export seid ihr stark, aber wo ist die Konzentration im eigenen Land? Wo sind die Wurzeln festgewachsen?
Wissen Sie, ich glaube, die Geschichte hat sehr, sehr viel. Die hat einen sehr wichtigen Wertplatz, um sowas zu betrachten. Wir kommen aus einer Kolonialzeit, die uns 130 Jahre lang echt zugesetzt hat. Gerade gleich nach dieser Kolonialzeit kam eine Generation, die Krieg geführt hat. Und die haben irgendwie so die Macht für sich beansprucht. Und die haben gesagt, unsere Kinder sind viel zu jung. Und wir können denen sowas nicht anvertrauen. Und es gab eine sehr harte Zeit, wo Algerien sehr nach Kommunismus und Russland-Ideologie irgendwie orientiert war. Und leider hat die Jugend, die damals die Leute versucht haben, für heute auszubilden, also zum Ausland geschickt, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Amerika. Natürlich, diese jungen Leute, die gehen nach Amerika und sind hervorragende Studenten. Also ich könnte Beispiele nennen von einem Algerier, der Direktor von Nuklear Research, Center of Research in der NASA arbeitet und den kenne ich persönlich. Er hätte natürlich auch in Algerien arbeiten können, aber das Angebot, was dann kam nach dem Studium, ist viel verlockender. Deswegen bleiben
Musik,
sie auch im Ausland und arbeiten dort.
Inwieweit wird denn so musikalische Tradition zum Beispiel in den Familien weitergegeben, die Fähigkeit, ein Instrument zu lernen, gibt es da innerfamiliär Transportmöglichkeiten?
Also zu der Generation von meinem Vater zum Beispiel, ne, das kennen wahrscheinlich auch die ältere Generation in Deutschland auch, singen war den Männern untersagt. Das war eine Schande, wenn ein Mann gesungen hat, war das, was, ein Sänger, was ist denn das? Ne? So wie im Mittelalter in Europa den Musikern auch kein Platz in der Mitte eines Friedhofs gegönnt wurde. Musiker wurden immer am Rande des Friedhofs, das war Menschen dritter Klasse. Ne? Das war, naja, in Algerien war das genauso. Und ich habe witzigerweise nie einen Musikkurs belegt. Ich habe nur Gitarre gelernt, weil mein Vater mir nicht erlaubt hat, seine Gitarre anzufassen. Irgendwann 30 Jahre später habe ich mit ihm gesprochen und er meinte, na, du denkst wirklich, dass ich dir das untersagt habe. Ich habe es nur gemacht, damit du üben kannst, wenn ich nicht zu Hause war und dass du das wahrnehmen könntest. Ein schlauer Papa.
Ja, algerische Perspektiven kann man da nur sagen. Ich möchte noch einmal zu einem anderen Punkt zurück. Frau Schaberfuß, von Ihnen stammt ein ganz spannendes Sinnbild. Das haben wir auch in Ihrem Beitrag für die schon zitierte Zeitschrift Zenit gefunden, das auf eine algerische Karikatur zurückgeht. Ein Junge mit einem Sprengstoffgürtel um die Hüfte steht neben einem Jungen mit Schwimmring. Und das sind Ihrer Meinung nach die beiden Perspektiven der algerischen Jugend. Also Terrorismus oder der Versuch oder der Wille, mit dem Boot legal oder illegal übers Mittelmeer in die westliche Welt nach Europa zu gelangen. Wie sähe, meine Frage an Sie und eigentlich an alle, wie sähe diese Karikatur eigentlich aus, wenn nicht ein Junge, sondern ein Mädchen, eine Frau dort abgebildet wäre? Frage, welche Visionen und Perspektiven haben junge Frauen in Algerien? Und wo unterscheiden die sich von denen der Männer?
Zunächst mal zur Karikatur. Das ist eine Karikatur von Ali Dilem, der Karikaturist in Algerien, der auch international ganz viele Preise gewonnen hat. Und natürlich ist das sehr zugespitzt. Das ist nicht ganz so, dass der algerischen Jugend nur diese Möglichkeiten bleiben, aber es sind zwei Phänomene, die gerade dort verstärkt beobachtbar sind. Es sind vor allem junge Männer, die Flucht wagen übers Mittelmeer nach Europa oder die Sprengstoffattentate verüben. Das ist jetzt gerade die Attentate sind wirklich kaum von Frauen dort. Es ist vereinzelt auch gewesen, aber es ist jetzt nicht der Rede wert.
Klar, wir sind ja auf einer metaphorischen Ebene irgendwie angelangt.
Aber perspektivisch, die jungen Frauen haben durchaus einen großen Willen und die Möglichkeit, sich gut ausbilden zu lassen und zu arbeiten. Es sind auch viele an Universitäten und viele arbeiten auch und finden auch Stellen. Aber gut, es gibt halt weniger Stellen, deswegen gibt es auch viele arbeitslose Frauen. Und die träumen auch, wegzugehen, aber es ist einfach kaum möglich, ein Visum zu bekommen, um auszuwandern. Es wird immer schwieriger. Oder es ist jetzt wirklich sehr, sehr schwer geworden im Vergleich zu früher. Und deswegen wird dieser Weg mit den Booten genommen, mit den ganzen Gefahren, die das mit sich bringt. Aber gut, Frauen haben Möglichkeiten, aber sie sind doch eingeschränkt. Und viele verbringen ihre Freizeit mehr zu Hause, der jungen Frauen, und hoffen dann, man sieht nicht so viele Frauen unterwegs, alleine zum Beispiel. Man muss dann, es ist schon ein bisschen geregelter abends zum Beispiel, wenn man ausgeht, gibt es bestimmte Orte, wo es ganz normal gemischt ist, aber auf der Straße muss man genau wissen, wo man hingeht als junge Frau.
Das ist, ich glaube, die Schwierigkeiten, die sich in dieser Karikatur ausdrücken, also entweder Flucht oder Islamismus, stellen sich ja auch nicht in dieser ganzen Schärfe für die Frauen, weil ist ja mal fragen, was für ein Vorbild, was für ein Rollenmodell haben die verschiedenen haben die Geschlechter? Und natürlich ist es für eine Frau in Algerien keine Schande, sondern im Grunde das immer noch das hauptsächliche Lebenskonzept, einfach zu heiraten, Kinder zu kriegen und zu Hause zu bleiben und idealerweise vielleicht auch noch zu arbeiten, aber das ist erstmal nicht das Primäre, während der Mann schon sehen muss, dass er Geld verdient. Wenn er aber nun keine Arbeit da ist, bleibt ihm tatsächlich wenig anderes übrig. Das heißt, die Situation stellt sich für die Männer viel schärfer als für die Frauen.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Für beide Seiten ist es eine wichtige Sache zu betrachten, dass viele immer länger zu Hause bleiben. Man wohnt teilweise mit 30 noch bei seinen Eltern, weil man keine Arbeit hat, weil man nicht weiß, wohin. Und das erhöht natürlich den Wunsch, wegzugehen. Also nicht unbedingt natürlich, aber man möchte irgendwann auch auf eigenen Beinen stehen. Und wenn man denkt, okay, im eigenen Land schafft man es nicht, dann vielleicht woanders. Aber woanders ist es oft noch schwieriger, was viele da gar nicht betrachten in dem Moment.
Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach, und vielleicht ist es jetzt sehr naiv gefragt, dass Algerien sein größtes Potenzial neben Öl und Gas, nämlich die Jugend, eigentlich nicht ausreichend versorgen kann mit Perspektive, mit Angebot, mit Zukunft. Woran liegt das? Und was müsste passieren in der Gesellschaft, dass es eine Perspektive, eine Entwicklungsmöglichkeit für die Jugend gibt, die, wie wir gelesen haben, 70% der Einwohnerschaft ausmacht?
Ja, das ist echt schwer nachzuvollziehen, aber man hat das Gefühl so ein bisschen, dass der Regierung die Jugend etwas egal ist. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt auch Initiativen, aber die reichen nicht aus, um das Land wirklich in eine andere Richtung zu bringen. Es reicht nicht aus, man macht hier und da etwas, vielleicht auch, um ja, was vorzeigen zu können, aber offensichtlich reicht es nicht aus, um der Jugend wirklich eine Beschäftigung zu geben und wirklich ja, eine Identität zu ermöglichen.
Und dass sich aus der Jugend eigene, eine neue gesellschaftliche Kraft